Große Begeisterung um Jesus. Gerade haben mehr als 5000 Menschen Brot und Fisch von ihm zu essen bekommen, aus einer ganz kleinen Vorratsmenge eines Jungen, der dort unterwegs war. Und die Leute sind sehr angetan und sagen, naja, so jemand, den könnten wir uns als König vorstellen, so als Präsidenten, denn der wird uns immer gut versorgen. Da werden wir immer genug haben zum Leben. Wie schön. Und dann erleben sie, dass Jesus sich in diesem Moment zurückzieht und sie finden ihn nicht mehr. Und denken, wie kann das denn sein? Der war doch gerade noch hier. Aber er scheint dieser Volksmenge ausgewichen zu sein. Und dann strömen ihm ganz viele nach, weil sie sagen, also der hat doch jetzt gezeigt, dass er Gutes in unser Leben hineinbringt, dass er Zeichen tun kann, die sonst keiner tut. Und dann wollen wir doch mal schauen, wo der abgeblieben ist. Und sie kommen auf seine Spur, sind mit etwas detektivischem Spürsinn dabei und erfahren, dass zumindest seine Jünger eine Strecke von diesem Berg, auf dem er die Menschen gespeist hat, über den See gefahren sind und dort liegt die Stadt Kapernaum. Und so denken sie sich, naja, vielleicht finden wir ihn dort. Und so kommen sie zu ihm und wir erleben, dass Jesus, als sie zu ihm kommen, ihnen erklärt, warum er sich ihnen entzogen hat in diesem Moment und ihnen auch erklärt, was an Erntedank wirklich wichtig ist. Oder was ihm im Blick auf dieses große Wunder der Brotvermehrung wirklich wichtig war. Und das möchte ich Ihnen gerne vorlesen und dann mit Ihnen darüber nachdenken. Und zwar, wer das mitlesen möchte, wer seine Bibel dabei hat, der kann das mit aufschlagen in Johannes 6. Und zwar lese ich ab dem Vers 25. Sie fanden Jesus tatsächlich auf der anderen Seite des Sees und fragten ihn, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus antwortete, Amen, ich versichere euch. Das heißt also so ungefähr wie, hört mal genau her. Ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen. Ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Gesandten bestätigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Sie erwiderten, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste. Sie beziehen sich hier also auf ein alttestamentliches Wunder, wo Gott das Volk versorgt hatte. In den Heiligen Schriften heißt es von Mose, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus entgegnete, Amen, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Ich versichere euch, wer sich an mich hält, hat das ewige Leben. Eure Vorfahren aßen das Manna in der Wüste und sind trotzdem gestorben. Hier aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht mehr stirbt, sondern ewig lebt. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Und in dem Moment gibt es einen kleinen Tumult. Und die Zuhörer fangen sich an zu streiten. Die einen sagen, ja, das ist richtig, was er sagt. Und die anderen sagen, also das ist doch unglaublich. Der fordert uns ja fast zu Kannibalismus auf. Wie kann, sagen die Leute, wie kann denn ein Mensch uns seinen Leib zu essen geben? Und darauf erwidert Jesus: Amen, ich versichere euch, ihr habt keinen Anteil am Leben, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt. Soweit einmal dieser Bibeltext. Und ich möchte Ihnen gerne unter diesem Thema unserer Predigtreihe Wünsch dir was, das ist die dritte Predigt in dieser Reihe Wünsch dir was, möchte ich mit Ihnen sozusagen Ihnen anbieten, dass Sie eine Art Selbstdiagnostik durchführen, würde ich mal sagen, dass Sie einfach Ihre persönlichen Motive einmal überprüfen können anhand dieser Begebenheit. Glück suchen oder Gott finden. So habe ich das genannt nach einem Buchtitel von Lawrence Crabb. Glück suchen. Ihr sucht mich nicht, sagt Jesus, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Und es gibt diese Geschichte von der Brotvermehrung ist den Evangelisten des Neuen Testamentes so wichtig, dass jeder Einzelne die aufgeschrieben hat, diese Begebenheit. Und Markus, einer von den Evangelisten, schreibt dann als Beobachtung dazu über die, die sich Nachfolger von Jesus nannten, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, also angesichts dieses Wunders, sondern ihr Herz war verhärtet. Und wir sehen, dass Jesus sich dem Wunsch der Menschenmenge entzieht, der Volksversorger zu sein. Und ich möchte Ihnen diese Gegenüberstellung, das eigene Glück zu suchen, was Jesus seinen Zuhörern vorwirft. Er sagt, letztlich geht es euch doch darum, dass ihr satt geworden seid, dass ihr das gut fandet und dass ihr euch wünscht, das geht immer so weiter. Und aus diesem Grund sucht ihr mich. Aus diesem Grund glaubt ihr an mich. Aus diesem Grund haltet ihr mich für wichtig und lauft mir hinterher. Aber ihr sucht nicht das, was ich eigentlich euch zeigen möchte, durch das, was ich euch gebe. Und so werde ich mal hier über den Erntedanktisch gehen und Ihnen versuchen, das zu verdeutlichen, was das bedeutet, wenn wir mehr unser Glück suchen als Gott. Also wenn ich mir den Erntedanktisch so angucke, ist ja sehr schön. Und ich suche mir jetzt mal ein paar Sachen raus. Ach ja, da haben wir ja was Schönes. Ich mache mir mal meinen eigenen Tisch hier zurecht. Also die Flasche Wein nehme ich dazu. Ich denke, das Brot, das sieht sehr schön aus. Schöne Kruste außen. Die Kaktusfeige nehme ich auch. Ist ja schon schön verpackt. Die Quitten sind mir eindeutig zu viel Arbeit. Das lasse ich mal getrost hier. Die Kartoffeln sind mir zu gewöhnlich. Der Essig zu sauer. Aber die Blumen sind sehr schön. Da könnte ich meiner Frau einen mitbringen. Nehme ich das mir nochmal dazu, damit das auch hier ein bisschen schick aussieht. Ich denke, dann habe ich so schon das Wesentliche zusammen. Ist denn hier noch was besonders Schmackhaftes? Kürbissuppe ist an sich auch ganz schön. Aber ich muss doch zu meinem Bedauern sagen, dass so die Sachen, die ich besonders mag, gar nicht dabei sind. Ah doch, der Granatapfel, der spritzt so schön, wenn man ihn aufschneidet. Den nehmen wir noch dazu. Sehen Sie, wenn ein Mensch vor allen Dingen in dem, was Gott ihm schenkt, das sucht, was ihm sein eigenes, wo er so die Einschätzung hat, das vermehrt mein Glück, dann wird Jesus reduziert zu jemand, der verantwortlich ist dafür, dass es uns gut geht und dass er uns immer genügend gibt von dem, was wir brauchen. Aber Sie sehen, das, was ich mir jetzt hier ausgesucht habe, mag ja schön sein, aber wenn Sie die beiden Tische vergleichen, dann haben Sie schon noch den Eindruck, das ist hier so die Fülle und hier ist zwar was so ein paar Besonderheiten rausgesucht, aber es sieht doch sehr viel ärmlicher aus. Und so glaube ich, ist das auch in Bezug auf Gott. Wenn wir unser eigenes Glück suchen, dann schmälern wir das, was Gott eigentlich uns tun möchte. Wir erkennen hinter dem, was er uns an Güte schenkt, an Reichtum schenkt, das ist für uns ja manchmal so selbstverständlich, dass wir so viel haben, und wir erkennen dahinter nicht mehr den, der uns das geschenkt hat, und wir erkennen auch nicht mehr, warum Gott uns so viel Gutes tut. Sondern wir richten unsere Blicke vor allen Dingen, ist das, was ich bekommen habe, ist das genau nach meinem Geschmack? Ist das gut? Kann ich davon noch mehr haben? Und die Gabe tritt in den Vordergrund. Und Jesus als Geber, als der, der uns ein Zeichen geben möchte, rückt ganz weit in den Hintergrund. So ähnlich wie bei diesem Vorbereitungsteam. Ich wünsche keiner Gemeinde, dass sie so ein Vorbereitungsteam hat. Aber es war ja so eins. Jesus kommt gar nicht zum Zug. Und vielleicht haben Sie sich an der einen oder anderen Stelle daran wiedererkannt, dass Jesus dabei sitzt und er wird zwar formal eingeladen, dabei zu sein, in der Praxis aber nicht. Sondern sie sind an ihren eigenen Zielen interessiert und nicht an dem, so wie Jesus das ausdrückt, an dem, auf das doch diese Zeichen auch des Erntedanks hinweisen. Der Erntedanktisch steht hier nicht dafür, um einfach auszudrücken, wie schön ist unsere Welt, sondern er steht dafür, wie schön hat Gott uns in seiner Güte beschenkt. Wie reich hat Gott uns von dem gegeben, was er selber an Güte hat. Wie deutlich hat Gott seine Liebe zu uns gezeichnet. Damit wir aus seiner Güte lernen und sagen, ja, ich möchte mehr über diesen Schöpfer erfahren. Ich möchte sehen, wie er ist, und ich möchte mich auf ihn verlassen. Insoweit bedeutet Glück suchen. Wir suchen Freunde, wir suchen eine dichtere Finanzdecke, wir suchen Anerkennung, wir suchen jemand, der uns zuhört, wir suchen innere Heilung, wir suchen Gesundheit, wir suchen Zufriedenheit, wir suchen Erholung vom Stress. Wir suchen vielleicht einen Partner fürs Leben. Wir suchen einen starken Selbstwert. Wir suchen den Flow, der uns glücklich macht. Wir suchen die Erlebnisse, die sich gut erzählen lassen. Wir suchen spirituelle Erlebnisse, die uns glücklich machen. Aber suchen wir darin Gott? Oder suchen wir unser eigenes Glück? Ist der Glaube an Jesus für Sie eigentlich ein Mittel zum Zweck? Das bedeutet, ich glaube an Jesus, weil es mir dadurch besser geht und weil ich mir davon Halt verspreche. Oder suche ich in dem, was Gott mir gibt, in den Zeichen, die er mir gibt, suche ich Gott selbst, suche ich Jesus Christus, den menschgewordenen Gott. Denn so sagt es Jesus, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Nun müssen wir das verstehen. Jesus hat oft in sehr plakativer Weise geredet, um etwas deutlich zu machen. Ich verstehe Jesus nicht so, dass er sagt, ihr dürft euch um diese Dinge keine Gedanken machen. Oder noch schlimmer, ihr dürft das nicht genießen, was Gott euch schenkt. Aber Jesus sagt, schaut mal her, wenn euer Interesse dabei stehen bleibt, dass ihr eure Ehre, eure Anerkennung und eure Bedürfnisse im Vordergrund seht, dann vergesst ihr darüber, wozu diese Dinge da sind, nämlich dass sie auf mich hinweisen und dass ihr dann mich ernst nehmt in dem, was ich euch sage. Und so kommentiert Lorenz Krebs selber, sich besser zu fühlen ist wichtiger geworden, als Gott zu suchen. Und auch die eigenen Probleme in den Griff zu kriegen, ist wichtiger geworden, als Gott zu suchen. Das wäre also die Seite des Glücks finden. Und nun schauen wir uns an, wie Jesus das sich vorstellt, Gott zu finden. Gott zu suchen und zu finden. Jesus sagt, das, was er uns geschenkt hat, was Gott uns schenkt und was wir hier sehen, ist letztlich ein Signal Gottes. Wisst ihr nicht, sagt Gott, dass euch die Güte Gottes zur Umkehr treibt, dass euch das sozusagen in Gottes Arme führen soll? Ich gebe euch Zeichen meiner Barmherzigkeit und sie sollen euch in Gottes Arme führen. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält, sagt Jesus. Nur was bedeutet das? Gott von ganzem Herzen zu suchen. Heißt das, ich sollte noch eine Bibelgruppe übernehmen? Sollte ich längere Gebetslisten haben? Nur noch christliche Radiosender hören? Weniger Fernsehen? Größere Anstrengung? Vielleicht mich noch mehr mit einem lästigen Mitarbeiter herumschlagen? Was bedeutet das? Wenn wir die Rede Jesu weiterverfolgen, dann haben wir den Eindruck, es geht Jesus nicht darum, dass er sagt, ich möchte von euch eine bestimmte Leistung haben. Ich möchte, dass ihr bestimmte Anforderungskataloge erfüllt. Sondern es hat etwas damit zu tun, sagt Jesus, wie viel Raum ich in eurem Leben habe. Wie viel Raum nehme ich in eurem Leben ein? Und darum vergleicht sich Jesus mit dem Himmelsbrot und sagt so ähnlich wie, ich bin für euch wie ein Grundnahrungsmittel. So hat sich Gott das vorgestellt. Die Grundlage eurer kompletten Ernährung soll Jesus selbst sein, das Himmelsbrot. Und er sagt, dass dieses Himmelsbrot ist von Gott gekommen, in mir, in Jesus, und jeder, der mich isst, wird durch mich leben. Und so erklärt er das seiner Zuhörerschaft in einzelnen Schritten. Er sagt, ihr erinnert euch, darauf kommen sie ja selber, ihr erinnert euch daran, dass Gott dem Volk Israel Himmelsbrot gab, das Manna. Und die Zuhörer haben ein ähnliches Zeichen gesehen. Und darum sagen sie, Jesus, bitte gib uns doch davon. Jesus nimmt ihre Sehnsucht auf und sagt, ich gebe euch nicht nur das Brot des Lebens, so wie es euch in der Wüste gegeben wurde zu eurer täglichen Nahrung, sondern ich bin selbst das Brot des Lebens. Ich bin es selbst. Und ihr habt das schon als ein Zeichen gesehen, als ein Signal, damit ihr sozusagen in meine Arme hineinkommt und damit ihr mich aufnehmt. Wir wundern uns ein bisschen darüber, dass die Zuhörerschaft von Jesus zunächst mal sagt, ja Moment, gib uns doch bitte ein wirklich eindeutiges Zeichen. Nun könnte man sagen, mehr als 5000 Menschen satt zu machen, ist ja schon ein sehr deutliches Zeichen. Und daran merken Sie, selbst das größte Wunder, das Gott tun kann, bringt einen Menschen nicht dazu, sich Gott zuzuwenden, wenn er vorher schon eine Entscheidung der Abwehr getroffen hat. Wer vorher schon gesagt hat, nee, das glaube ich sowieso nicht, der wird auch Jesus an dieser Stelle auffordern, gib uns doch noch ein eindeutigeres Zeichen. Du hast uns Gerstenbrot gegeben, ja, Mose war besser, der hat uns Himmelsbrot gegeben, das schmeckte nach Honig und Koriander, das war besser. Aber so ein einfaches Brot, wie es ein Junge dabei hatte, das reicht uns nicht. Und dann sagt Jesus ihnen sehr deutlich, es gibt keinerlei Anforderungskatalog, keinerlei Leistungskatalog, sondern ich habe nur ein einziges Verlangen. Das einzige Verlangen Gottes ist, dass ihr an seinen Gesandten glaubt, an Jesus glaubt. So heißt es wörtlich, Gott verlangt nur eins von euch, ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Das ist schon alles. Ich sage Gott, das wünsche ich mir. Das heißt, Gott von ganzem Herzen zu suchen, den anzuerkennen, den er gesandt hat, Jesus anzuerkennen als von Gott gesandten Sohn Gottes. Und darum sagt Jesus, wer in diesem Suchen zu mir kommt, den weise ich nicht zurück. Das garantiere ich. Wer zu mir kommt, den weise ich nicht zurück, sagt Jesus. Und dann beschreibt er das, damit wir das ein bisschen besser verstehen können, was das Aufnehmen von Jesus Christus bedeutet. Und er beschreibt das sehr provozierend. Er sagt, ihr müsst mich aufnehmen, ihr müsst mich sogar essen. Dann sagen die Zuhörer, das wollen wir gar nicht hören. Ah, das hört sich ja fürchterlich an. Für einen Juden war das ganz schrecklich, sowas zu hören. Also allein die Vorstellung, da braucht man gar nicht zum Kannibalismus gehen, sondern die Vorstellung, Blut zu trinken, rohes Fleisch zu essen, das ist eine Provokation. Das empfinden wir ja nach, ja, dass wir das als provokativ empfinden. Und wir wissen natürlich, und das wussten die Juden schon auch, dass hier nicht eine Aufforderung zum Kannibalismus vorliegt. Aber sie empfinden es als höchst anstößig und sagen, dass so kann man doch nicht reden. Warum sagt Jesus das trotzdem? Er sagt das trotzdem, um deutlich zu machen, dass man Jesus nicht nur geistig aufnehmen kann. Man kann Jesus nicht nur so in Gedanken aufnehmen und sagen, ja, ich glaube auch irgendwie an Jesus. Ich glaube auch, dass er ein guter Mensch war. Meinetwegen glaube ich sogar, wenn Sie Wert darauf legen, glaube ich auch alles, was Sie mir sagen dazu, dass er gestorben ist und auferstanden. Von mir aus glaube ich das alles. Jesus sagt, es ist nicht möglich, nur geistig, also in Gedanken mich aufzunehmen, sondern es bedeutet, die Aufnahme Jesu hinterlässt Spuren in unserem kompletten Leben, in unserem gesamten Lebensbereich. Nur dann ist es wirklich eine Aufnahme von Jesus und deswegen vergleicht Jesus das mit dem Essen. Er sagt, das muss ein Grundnahrungsmittel sein und es reicht nicht, das einfach nur auf dem Tisch liegen zu haben, sondern ihr müsst das aufnehmen in euch. Es muss in euch Gestalt gewinnen. Und wir drücken das dann so aus, ganz praktisch gesehen, dass wir sagen, wenn jemand Jesus aufnimmt, so wie es Declan vorhin erzählt hat, dann heißt das, ist das eigentlich ganz schlicht, dass ein Mensch das im Gebet Gott sagt und sagt, Jesus Christus, ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Und das heißt nicht nur, dass ich mit meinem Verstand bejahe, dass das, was Jesus gesagt hat, wahr ist, sondern es bedeutet, dass mein Leben von einer neuen Qualität erfüllt wird und dass ich ab diesem Zeitpunkt Kind Gottes heiße. Es bedeutet, dass ich sage, Jesus Christus, ich glaube dir und ich möchte, dass du die Regie meines Lebens übernimmst. Das heißt das im Klartext, Jesus aufzunehmen. Und ich denke, dass Gott uns, und das merken Sie in Anklängen hier, dass Gott uns ein Symbol, ein Signal gegeben hat, um das zu verinnerlichen. Das ist das Abendmahl. Wir merken, dass das hier anklingt und dass Jesus das auch in die Zukunft hineinspricht. Ich werde meinen Leib geben. Und so verstehe ich das Abendmahl als eine Möglichkeit, das immer wieder neu zu begreifen. Jesus, du bist für mich gestorben und das ist Grundnahrungsmittel für mich, dass du in meinem Leben bist. Das ist mein Grundnahrungsmittel. Und darum sagt Augustin, glaube und du hast gegessen. Glaube und du hast gegessen. Und ich zitiere zum Schluss aus einer Abendmahlsliturgie. Nimm und iss dies in Erinnerung daran, dass Christus für dich starb und nähre dich von ihm in deinem Herzen durch Glauben in Dankbarkeit. Das ist auch der Grund, warum das Abendmahl nur Sinn macht für jemand, der nicht nur mit dem Verstand an Jesus glaubt, sondern von ganzem Herzen sagt, ich habe Jesus Christus aufgenommen. Und darum kann der das von sich sagt, am Abendmahl teilnehmen und kann darin das verinnerlichen, Jesus, du bist für mich gestorben und ich nehme dich wie ein Grundnahrungsmittel auf. Nähre dich von ihm in deinem Herzen durch Glauben in Dankbarkeit. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten, Sie können dazu sitzen bleiben. Gott, unser Vater, wir wollen im Namen deines Sohnes Jesus zu dir kommen. Und wir danken dir von Herzen dafür, dass du dich als Brot des Lebens gegeben hast und gezeigt hast. Und dass du letztlich in deiner Schöpfung, in dem, was du uns schenkst, das uns in Herz und Sinne schreibst, deine Einladung, dass wir mit dir leben können. Und wir bitten dich darum, dass du in unserem Innern das weiter bewegst und uns damit beschäftigen lässt, was für uns zutrifft, an welcher Stelle wir dieses Wort aufgreifen müssen für uns und auf das Wort, auf dein Wort reagieren wollen. Amen.